Genau vor 2 Wochen auch, das war der Sonntag, nach meiner Spätschicht kam ich von der Arbeit nach Hause. Meine Frau hat mir eine Tasse Tee gemacht, ich habe mich hingesetzt und auf einmal ruft mein Telefon, gucke ich drauf, mein Onkel. Ich habe gedacht, er ist schon längst in der Türkei und jetzt auf einmal ruft er mich spät abends noch an. Ich gehe ran und dann auf einmal sagt er: Daniel, wir sitzen fest am Bahnhof, du musst uns schnell nach Hannover fahren. Die waren noch in Stendal. Der Flieger geht 2:30 von Hannover los. Also keine Zeit zum Überlegen, ins Auto abgeholt, nach Hannover gefahren. Auf dem Weg dahin, da habe ich mich gewundert, wieso ist die A2 Richtung Berlin komplett alles leer ist. Habe ich mir schon Gedanken gemacht. Nicht, dass da jetzt ein großer Stau oder Unfall ist. Ich muss ja wieder zurückfahren. Es war ja auch nicht so schlimm. Das war nur eine Baustelle und die A2 ist voll gesperrt. Berlin, also Richtung Berlin von Hannover bei Braunschweig. Aber ich hatte keine Angst gehabt. Wieso? Weil das ist nicht der einzige Weg, der nach Hause führt. Ich wusste ja auch ganz gut, also unser Navi-System ist jetzt so gut, also da werde ich auf jeden Fall, und wenn auch ein paar Minuten später, aber ich werde zu Hause ankommen. Und deswegen hatte ich auch mir keine Gedanken gemacht, meinen Onkel abgesetzt, gedreht, wieder nach Hause gefahren. Und tatsächlich, wir sind nicht mal an diese Baustelle angekommen, dann sagt schon mein Navi, musst du hier abbiegen. Habe ich auch gemacht. Okay, das waren dann 3 Autobahnen in Braunschweig, musste ich dann wechseln. In eine Richtung, andere Richtung, dann auf die andere Autobahn. Und dann irgendwann war das die 39. Dann wusste ich ganz genau, okay, ich komme dann irgendwann entweder in Wolfsburg an oder komme ich auf die A2 drauf. Das war ja auch so. Ich bin auch glücklich zu Hause angekommen. Es gibt nur 2 Wege. Es gibt nur einen richtigen Weg und einen falschen Weg. Ich wusste ganz genau, es ist nicht nur A2, die nach Hause führt. Es gibt ja wirklich andere Straßen in Deutschland, die in unsere Richtung führen, Richtung Stendal. Und trotzdem muss man den richtigen Weg wählen. Wenn ich gesagt hätte, ich bleibe dann auf A2 Richtung Dortmund, dann hätte ich nie zu Hause angekommen. Dann muss ich auf mein Navi hören, dann muss ich auf die Schilder gucken und wenn ihnen dann sagen, jetzt musst du hier abfahren und laut Beschilderung weiterfahren, laut Umleitung, dann musst du das befolgen. Meine Predigt heute heißt auch so, es gibt nur 2 Wege. Und heute wollen wir uns Habakuk Kapitel 2 anschauen. In der letzten Predigt haben wir ja schon Kapitel 2 von Vers 1 bis Vers 4 angeschaut. Und heute wird es ein größeres Abschnitt sein. Heute werden wir ab Vers 4, den wir schon gehabt haben, und dann bis Vers 20 uns anschauen. Also das ganze Kapitel in Habakuk. Ich werde uns diesen Abschnitt lesen. Ich werde dann aus Schlachter 2000 lesen. Vers 4. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wunderbare Worte. Und dann sagt er weiter oder spricht Gott. Und dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Der übermütige Mann wird nicht bleiben, er, der seinen Rachen weit aufgesperrt hat, wie das Totenreich und unersättlich ist wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen an sich ziehen will. Werden nicht diese alle einen Spruch über ihn anheben und ein Spottlied in Rätseln auf ihn anstimmen? Man wird sagen, wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört, wie lange noch, und der sich mit Pfandgut beschwert. Werden nicht plötzlich die aufstehen, die dich beißen werden, und die aufwachen, die dich wegjagen werden, sodass du ihnen zu Beute wirst? Denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übergebliebenen Völker dich plündern werden. Des vergossenen Menschenblut und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und alle ihre Bewohner. Wie dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus, um dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück. Du hast beschlossen, was deinem Haus zu Schande gereicht, nämlich die Vergeltung vieler Völker, und durch deine Sünde hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer herausschreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Siehe, kommt es nicht von dem Herrn, der Herrscher, an, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen? Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Wehe dir, der du deinen Nächsten zu trinken gibst und ihm deinen Bluttrank einschenkst und ihm auch betrunken machst, um seine Blöße zu sehen. Du hast dich an Schande gesättigt, statt an Ehre. So trinke auch du und zeige deine Unbeschnittensein. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher des der rechten Hand des Herrn zu nehmen, und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Denn die Gewalttat, die an Libanon begangen wurde, wird dann über dich kommen, und die Verheerung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Schrecken versetzte, und zwar wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen des Vergewaltigung des Landes, der Stadt und alle ihre Bewohner. Ein gemeißeltes Bild, was nützt es, dass der Bildhauer es geschaffen hat? Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer dazu? Denn der es gemacht hat, vertraut auf sein eigenes Machtwerk, so dass er stumme Götzen verfertigt. Wie dem, der zum Holz spricht, wache auf, und zum stummen Stein stehe auf. Kann er den lehren? Siehe, er ist in Gold und Silber gefasst, und es ist gar kein Geist in ihm. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Wir haben ja die Predigten davor, da haben wir schon gesehen, dass dieses Buch Habakuk, das war ein Gespräch oder ist ein Gespräch zwischen Gott und den Propheten. Und Habakuk schreit zu Gott und bekommt eine Antwort. Dann spricht er wieder zu Gott, und jetzt kommt die nächste Antwort an Habakuk. Und wir haben ja auch gesehen, am Anfang des Kapitels 2 hat ja Herr schon gesagt, Es wird sich erfüllen, was Gott sagt. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Vers 3, Kapitel 2. Das hat Gott zu Habakuk gesagt. Es wird kommen. Aber was wusste jetzt Habakuk? Er wusste, es kommt eine Strafe auf das Volk Israel, auf Juda zu. Und sie werden vernichtet werden. Und was wir schon gesehen haben, und Habakuk, er erschrak. Er hat auch gesagt, Kapitel 1, Vers 13, warum siehst du den Freveln schweigen zu, während der Gottlose den verschlingt, der Gerechte ist als er. Und Habakuk hat auch nicht verstanden, Herr, wieso tust du es so? Wieso handelst du so, dass ein Ungerechter einen Besseren bestrafen wird? Er meint sich, das Volk Juda, die waren doch nicht so schlimm wie die Chaldäer es werden. Und jetzt kommt die Antwort, die Strafe, was die Chaldäer dem Volk Israel, den Juden antun werden. Sie werden dafür bestraft oder sie werden dafür büßen. Es bleibt nicht einfach so. Gott hat nicht vergessen sein Volk. Er denkt an sie. Und diese, die gegen das Volk Israel angehen, gegen das Juda angehen, gegen die Kinder Gottes sich anlegen, sagt Gott, es bleibt einfach nicht so. Ich werde etwas tun. Was wir hier sehen, es wurde schon erfüllt. Diese Verheißung, was wir in Habakuk lesen, zum Teil ist ja schon erfüllt. Die Chaldäer, die sind schon bestraft. Babylonisches Reich. Aber wo lesen wir das? Und wenn wir in Daniel Kapitel 5 gehen, und die Stelle müssen wir uns vielleicht auch anschauen. In Kapitel 5, das ist die Geschichte mit Belsatzer, dem babylonischen König, der nach Nebukadnezar kommt. Und da hat er Folgendes getan. Daniel Kapitel 5. Der König Belsatzer veranstaltete für seine 1000 Gewaltigen ein großes Mahl und trank Wein vor dem 1000. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsatzer, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Gewaltigen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König trank daraus samt seinen Gewaltigen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes bis hier. Dann wurde Daniel gerufen, um zu übersetzen, was soll diese Schrift jetzt heißen, die diese Finger aufgeschrieben haben. Und so lautet aber die Schrift, die geschrieben steht. Menge Deckel Uparsin. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Menge bedeutet, Gott hat die Tage deines Königstums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Deckel bedeutet, du bist auf eine Waage gewogen und zu leicht gefunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Sogleich befahl Belsatzer, dass man dem Daniel mit Purpur bekleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen solle, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein solle. In derselben Nacht wurde Belsatzer, der König der Chaldäer, umgebracht. Und Kapitel 6, und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Gott, bevor Juda weggenommen oder weggeführt wurde von Nebukadnezar, hat schon Gott zu Habakuk gesagt, schreibe es auf, ich werde eingreifen. Und dann sagte zu ihm, was er mit ihnen alles tun wird. Und hier in Daniel haben wir die Erfüllung gesehen, wo Gott auf Ort und Stelle sagt, bis hier und nicht weiter. An einem Tag, in einer Nacht, bricht dieser Königreich zusammen und es kommen die anderen. Zwei mögliche Wege. Vers 4. Wir lesen ja hier ein Vermessener, ein Gottloser, und wir lesen von einem Gerechten. Den anderen Weg dazwischen gibt es nicht. Entweder bist du mit Gott und für Gott, oder du bist ohne Gott und gleichzeitig gegen Gott. Dazwischen gibt es nichts. Du kannst nicht sagen, ich glaube nicht an Gott, aber ich werde versuchen, mein Leben so zu leben, dass ich irgendwie durchkomme. Gibt es nicht. Entweder vertraust du auf dich oder vertraust du auf Gott. Und das werden wir auch in diesem Kapitel dann weiter sehen, und wir werden uns diese fünf Wehe rufen, was Gott ausspricht gegen dieses Volk, gegen Babylonier, wofür er sie bestrafen wird und vielleicht auch uns, weil wir wollen das auch in unserem Leben, in unserer Zeit auch anwenden. Das wollen wir uns dann anschauen. Vers 5 zeigt uns den stolzen, gierigen und ersättlichen König oder Königreich Babylonien, die wirklich alles an sich reißen wollen. Das lesen wir auch, der seinen Rachen aufgetan hat, so wie das Totenreich unersättlich ist, wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen an sich ziehen will. Alles, was möglich ist, will er an sich reißen, will er an sich ziehen, will er beherrschen. Das war das babylonische Reich. Und das hat Gott dem Habakuk gezeigt. Aber er sagt, aber Habakuk, keine Angst. Ich werde eingreifen und ich werde für euch kämpfen. Es gibt nur zwei Wege, einen falschen und einen richtigen Weg. Die Notwendigkeit zwischen zwei Wegen zu wählen, die ist sehr, sehr groß und wirklich notwendig, dass wir uns auf diese Erde wirklich entscheiden, für oder die zweite Entscheidung wird dann von selber fallen. Wenn wir uns für Gott nicht entscheiden, dann sind wir gegen Gott. In Vers 6 lesen wir, es ist ein Spottlied, der gegen Babylonien, babylonisches Reich, gerichtet ist. Wie Gott diese Menschen, diese Mörder, können wir sagen, diese gierige Menschen bestrafen wird. Und das ist dann immer aufgeteilt, wenn wir dann so ein bisschen aufpassen, sind immer drei Verse eine Weherufe. Bis Ende des Kapitels, bis Vers 20. Und so werden wir dann auch durchgehen. Kapitel 2, Vers 6 und 8, 9 bis 11, 12 bis 14, 15 bis 17 und 18 bis 20. Und dann werden wir auch noch auf den schauen, der dahinter steht. Und das ist das Wichtigste eigentlich in der Predigt, auf den Herrn zu schauen. Vers 6 bis 8. Werden nicht diese alle einen Spruch über ihn anheben und ein Spottlied in Rätseln auf ihn anstimmen? Man wird sagen, und jetzt fängt das dann auch an, weh dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört, wie Lane noch und der sich mit Pfandgut beschwert, werden nicht plötzlich die aufstehen, die dich beißen werden und die aufwachen, die dich wegjagen werden, so dass du ihnen zur Beute wirst, denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übergebliebenen Völker dich plündern wegen des vergossenen Menschenblut und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und alle ihre Bewohner. Hier lesen wir und sehen, dass die Babylonier, es waren Plünderer und Erpresser. Die wollten alles an sich reißen, die wollen wirklich alles besitzen, alles haben, alles wegnehmen, die anderen Menschen arm lassen. Hauptsache, sie haben das alles. Ein schreckliches Bild. Aber wenn wir das heute auf uns mal reflektieren und schauen, kann es bei uns im Leben passieren? Können wir zu Erpresser werden? Plünderer? Wir werden wahrscheinlich sagen, nein, wir nicht. Aber wenn wir an unsere kleinen Kinder denken, wenn die dann anfangen und sagen, oder wo wir klein waren, wenn du das und das nicht tust, dann werde ich Mama erzählen. Oder Erwachsene, die können dann sagen, wenn du das und das mir nicht gibst, dann werde ich zum Chef gehen und sagen, was du letzte Woche getan hast. Wenn du von deinem Posten nicht absagst, dass ich den bekomme, dann werde ich das und das über dir erzählen. Und dann wirst du deinen Posten los. Auch eine Erpressung. Aber das liegt wahrscheinlich schon uns ein bisschen näher dran. Und dann sagt Gott, ich werde eingreifen. Damals war das zu Habakuk gesagt, damit die auch Hoffnung gaben. Damit die weiter schauen und warten, wann es sich erfüllen wird, wann wird es wirklich geschehen. Für uns ist das auch Trost heute. Gott lässt es nicht unbestraft. Gott wird eines Tages eingreifen. Und wenn du ein Erpresser bist, dann wird dich Gott auch einholen, früher oder später. Aber es wird nicht ausbleiben. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Früher oder später. Das müssen wir nicht vergessen. Kapitel 2, ab Vers 9 bis 11. Wie dem der Ungerechten Gewinn macht für sein Haus und dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sich sicher zu sein vor dem Unglück. Und hast beschlossen, was deinem Haus zu Schande gerecht, nämlich die Vertilgung vieler Völker, und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer herausscheinen und der Balken wird und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Hier sehen wir, dass die Chaldäer, die haben die ganzen Völker, auch Volk Juda darunter und alle anderen Völker, die umher lagen, um Babylonien, sie haben sie ausgebeutet. Aus Habgier haben sie diese Städte vernichtet. Sie haben mit ungerechtem Gewinn Macht für sein Haus, um dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sich und sicher zu sein vor dem Unglück. Sicher zu sein, sichere Städte gebaut, um zu sagen, wir sind stärker als die anderen. Und wird nichts geschehen, wir sind sicher in unseren Burgen, wir sind praktisch wie auf einem Berg oder ganz hoch, wo die anderen nicht rankommen. Die Steine aus den Mauern werden schreien zum Balken und sie werden den antworten. Das heißt, das, was die aufgebaut haben, die haben das aufgebaut auf Gewalt. Die Menschen wurden oben umgebracht, um das alles zu errichten. Um einfach sich sicher zu fühlen, müssen die anderen leiden. Es kann auch in deinem und auch in meinem Leben passieren, dass wir über die Köpfe gehen, wir lassen die anderen leiden, damit wir uns sicherer fühlen, damit wir bessere Arbeitsstelle bekommen, Sind wir bereit, dass der andere weint? Und Gott sagt, wenn du es so tust, dann warte, das Gericht kommt. Ich werde eingreifen und ich werde einen Strich ziehen, wo du dann sagen wirst, ja, ich hatte Unrecht. Vers 12 bis 14, und das ist dann die dritte Wehrufe: Weh dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeiten gründet. Siehe, kommt es nicht von dem Herrn der Herrscher, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen? Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Dieser Vers, wie denn der Städte mit Blut baut und die Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet, zeigt uns erbarmungslose Despoten durch Blutvergießen glückseriöses Leben erreichen möchten oder sich erbauen möchten. Und das war Babylon. Grausames Volk. Um gut zu leben, nicht luxuriös zu leben, mit Luxus alles zu haben. Sind die bereit, waren die bereit, Menschen umzubringen? Wollen wir auf uns schauen? Sind wir auch nicht manchmal bereit, um besser zu leben, den anderen zu schaden? Wenn wir dem anderen schaden? Jetzt wollen wir uns nur die Frage stellen und prüfen, wo wir selber stehen. Vielleicht sind wir auch nicht weit weg von diesen Babyloniern, die Gott bestrafen wird. Vielleicht sind wir genau auf diesem Niveau, wie diese Menschen damals. Nur das Ausmaß ist wahrscheinlich bei uns nicht so groß und nicht breit wie damals bei Nebukadnezar. Und trotzdem ist das in Gottes Auge das Gleiche. Dann lesen wir weiter auf den Vers 14 werden wir dann ein bisschen später stehen bleiben, denn die Erde wird erfüllt. Also nochmal dazu, Gott wird eingreifen und es wird ein Ende setzen, aber auf Vers 14, da kommen wir noch drauf später. Jetzt kommen wir zu der vierten Wehrufe. Vers 15, weh dir, der du deinen Nächsten zu trinken gibst und ihm deinen Gluttrank einschenkst und ihm auch betrunken machst, um seine Blöße zu sehen. Du hast dich an Schande gesättigt statt an Ehre. So trinke auch du und zeige dein Unbeschnittensein. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen, und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Denn die Gewalttat, die am Libanon begangen wurde, wird dann über dich kommen. Und die Verehrung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Schrecken versetzte, und zwar wegen des vergossenen Menschenblutes, und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und alle ihre Bewohner. Wehe dir, der du deinen Nächsten zu trinken gibst. Ausschweifung. Maßlosigkeit in sexueller Hinsicht oder sonstigen Genüssen. Das waren die Babylonien, babylonisches Reich damals. Es waren keine Grenzen gesetzt. Und das beschreibt auch Gott und spricht zu Habakuk: Es erwartet euch, aber ich werde eingreifen. Ich werde dem Ende setzen. Dass diese Menschen ungesättigt waren, was jetzt sonstigen Genüssen angeht oder sexuellen Genüssen, es waren keine Grenzen. Wenn wir heute an uns denken, haben wir Grenzen? Oder sind wir genauso wie die Menschen damals, die Babylonier, die machten alles, machen sich lustig über den anderen? Vielleicht machen wir das Gleiche. Oder stehen auf dem gleichen Niveau, wo wir nicht satt werden. Wir wollen immer mehr, wir wollen immer was Neues ausprobieren. Wir haben keine Grenzen und wir denken, wir müssen noch das und das tun, wir müssen noch das und das ausprobieren. Und Gott sagt, ich werde dem ein Ende setzen. Es wird nicht immer so sein. Es geht dann auch weiter ab Vers 18. Und hier geht es dann auch über Götzendienst oder andere Götter anbeten. Ein gemeißeltes Bild, was nützt es, dass der Bildhauer es geschaffen hat? Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer dazu? Denn der es gemacht hat, vertraut auf sein eigenes Machtwerk, so dass er stumme Götzen verfertigt. Wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf, und zum stummen Stein stehe auf. Kann er den lehren? Siehe, er ist in Gold und Silber gefasst und es ist gar kein Geist in ihm. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, sei still vor ihm, du ganze Erde. Ein gemeißeltes Bild oder ein gegossenes Bild aus Stahl, aus Stein gemeißelt, aus Holz geschnitzelt. Götzendienst deckt die Torheit auf. Das waren die Babylonier damals. Die wollten von dem wahren Gott nichts wissen und die haben andere Götter angebetet. Das war ihre Natur, das hat sie ausgezeichnet. Und heute werden wir dann sagen, na, wir beten ja den wahren Gott an. Wir beten den wahren Gott an. Wir glauben an einen Gott. Das Volk Israel, wo die aus dem Ägypten ausgezogen sind, dann waren die am Berg Sinai und Gott gibt ihnen das ganze Gesetz. Mose geht zum Gott nach oben auf den Berg und bekommt es schriftlich auf einen oder auf zwei Tafeln geschrieben, hat Gott selber geschrieben. Und in dieser Zeit, wo Mose oben war, sagt das ganze Volk zu Aaron: Mach uns den Gott, den wir jetzt anbeten können, der uns aus Ägypten rausgeführt hat. Und haben die nicht mehr geglaubt? Doch. Die haben geglaubt. Die wollten auch Gott anbeten, der sie aus Ägypten rausgeführt hat. Das Gesetz hatten die noch nicht. Mose mit dem ganzen Gesetz war noch oben. Und die wussten jetzt noch nicht viel, womit Mose jetzt runterkommt. Ob überhaupt Mose runterkommt vom Berg. Das wussten die Menschen auch nicht. Und auf einmal sagen die Aaron: Wir müssen jetzt irgendwas tun. Also einfach glauben reicht uns nicht. Einfach wissen, ja, Gott hat uns rausgeführt. Gott lebt im Himmel, in seinem Tempel. Aber wir müssen irgendwas sehen. Wir müssen irgendwas haben. Wir müssen irgendwas spüren. Jetzt heute zu uns. Dann sagen die Menschen heute: Na, einfach glauben geht doch gar nicht. Ich muss doch irgendwas tun. Wenn ich glaube und was Gutes tue, dann werde ich gerettet. Und dann werde ich gerettet, wird höher gestellt, als ich werde glauben. Dann sagen die Menschen: Nein, ich werde nicht durch den Glauben gerettet, ich werde durch meine Werke gerettet. In dem, was ich was Gutes tue, dann schaut Gott auf mich und sagt: Ja, den werde ich jetzt retten, weil der hat ja was Gutes getan. Weil wir brauchen irgendetwas zum Anfassen, irgendetwas zum Anschauen und sagen: Ja, da habe ich etwas gemacht und deswegen wurde ich gerettet. Götzendienst. Obwohl wir es nicht so sehen. Es ist ein Götzendienst. Und wenn es auch nicht als Holz bei uns in der Ecke steht oder als Stein oder als ein Bild bei uns in der Wohnung hängt, wir können auch heute Götzendienst betreiben. Und Gott sagt: Ich werde diese Menschen bestrafen. Alle Verse, die wir jetzt gelesen haben über das Babylonische Reich, das war ein Weg. Wir haben 5 Wehrufen gehört. Wir haben uns angeschaut, was es bedeuten kann. Wir haben angeschaut, wie es in unserem Leben aussehen kann. Aber das ist nur der eine Weg, für den wir uns entscheiden können. Und das ist der falsche Weg. Wenn wir diesen Weg gehen, dann wird Gott eingreifen. Und dann wird Gott einen Strich ziehen und sagen: Halt, stopp, weiter geht es nicht. Eine Alternative, na, welchen Weg sollen wir dann wählen? Was müssen wir dann tun, um zu sagen: Ja, ich gehe jetzt einen anderen Weg und ich habe jetzt mich von dem alten Weg umgedreht, abgewandt und ich will jetzt einen anderen Weg gehen, einen richtigen Weg gehen. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Nicht nur Ungläubige sollen still werden, diese Chaldeer sollen still werden, auch die Gläubigen sollen still werden. Die Alternative ist, hör auf zu sagen, ich muss irgendwas tun. Hör auf zu sagen, ich muss das und das tun, um gerettet zu werden. Hör auf, dir Ausreden zu suchen. Bleib einfach still und gebe es zu, dass Herr der Herrscharen alles in seine Hand hält und auch dein Leben und deine Errettung in seiner Hand liegt. Einfach zugeben, dass du von ihm abhängig bist. Dass du lebst, weil er dir das Leben gibt. Gib das einfach zu und werde vor ihm still. Es ist nicht nur notwendig, dass wir uns entscheiden sollen. Wir werden uns entscheiden, ob wir es wollen oder nicht. Es gibt keinen dritten Weg, wo wir sagen, ich habe mich noch nicht entschieden. Ich enthalte mich für eine gewisse Zeit. Gibt es nicht. Entweder willst du dich für Gott entscheiden oder du entscheidest dich gegen Gott und du wirst nicht still und du wirst immer wieder reden, etwas dazwischen sagen, dir etwas ausdenken, wie du gerettet werden sollst oder werden kannst, Vorschläge an Gott geben und sagen, so stelle ich das mir vor und so muss es eigentlich funktionieren. Nicht mal in der Bibel reinzuschauen. Was sagt eigentlich Gott in seinem Wort? Gottes Weg ist der richtige Weg und das ist der absolute Sieg. Und da können wir wirklich froh sein, wenn wir auf den Herrn vertrauen, wenn wir uns für ihn entscheiden werden. Vers 14, und es wird einmal so sein, denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Gerechtigkeit des Herrn, gleich wie das Wasser den Menschengrund bedeckt. Und heute erleben wir es noch nicht, dass die Gerechtigkeit Gottes wirklich diese Erde erfüllt, wie Ozean oder das Meer den Grund bedeckt. Komplett alles. Aber es wird kommen und das hat Gott versprochen. Es wird eines Tages wirklich geschehen und die Gerechtigkeit Gottes wird auf diese Erde kommen. Und das ist das Wunderbare. Vers 16, die zweite Hälfte. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Es wird die Reihe auch an dich kommen. Und wenn du auf der anderen Seite stehst, dann wirst du den Becher des Zorns nehmen. Du wirst nicht vergessen. Gott hat keinen vergessen. Der Herr bleibt als Sieger. Ob wir glauben oder nicht, es sagt sein Wort. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, sei still vor ihm, du ganze Erde. Und das ist höchstwahrscheinlich die Anspielung, dass der Herr im Himmel auf seinem Thron und er regiert alles, was hier auf dieser Erde, auf diesem Planeten geschieht, hat er im Überblick. Hat er nicht vergessen, dass wir vor ihm still sein sollen, wir als Gläubige sollen verstehen und erkennen und auch wirklich es in unserem Leben ausleben, dass wir von ihm abhängig sind. Von ihm können wir nichts tun. Wir werden durch ihn gerettet. Paulus sagt auch in Epheser, Brief Kapitel 2, Vers 8 bis 10, das werden wir jetzt uns nicht lesen, aber er sagt, durch die Gnade seid ihr errettet, zwecks Glauben. In Vers 10 sagt er auch, aber die guten Taten hat er schon vorhergesehen. Aber durch diese guten Taten, was er für uns vorhergesehen hat, dass wir tun werden, sind wir durch diese Taten nicht gerettet. Aber er hat oder er will, dass wir diese guten Taten einander dienen zum Beispiel. Er hat sie schon in uns hineingelegt und er wünscht, dass wir auch die tun. Gott von oben, von seinem Thron, er sieht das alles und er lenkt das alles. Alles, was auf unserem Planeten passiert. Auch wenn wir in diesem Kapitel 2 sehen, wie Babylonier, ein schreckliches Volk, wie sie dann angehalten werden, wie sie dann zum Ende gehen, zeigt einfach, dass Gott es auch alles lenkt. Das ist rasch, abrupt, auf wirklich in einem Tag zu Ende geht. Dann sollen wir auch vertrauen und keine Angst haben, wenn heute Kriege ausbrechen. Dann sollen wir auf ihn vertrauen. Wir sollen trotzdem vor ihm still sein und auf sein Wort hören. Und nicht dagegen sprechen und nicht sagen, was tust du da oben im Himmel? Psalm, noch zum Schluss, Psalm 2, Vers 6. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Ich habe meinen König. Jesus Christus als König wird einmal kommen und auf diese Erde regieren. Und jetzt noch eine Frage zum Schluss und dann werden wir beten. Für welchen Weg willst du dich entscheiden? Oder auf welchem Weg befindest du dich heute? Amen. Wollen wir noch aufstehen und zusammen beten zum Schluss? Großer und allmächtiger Gott, wir danken dich, dass du dein Wort uns gegeben hast, dass du auch in deinem Wort zeigst, dass du deine Hand über allem hältst. Wenn du bestrafst, dann hältst du doch deine Hand auch in diese Bestrafung. Das haben wir auch gesehen mit Volk Juda, was du ihnen versprochen oder prophezeit hast durch den Propheten. Aber hast du auch gesagt, es wird ein Ende kommen. Ich werde auch die bestrafen, die euch bestraft haben. Und großer und allmächtiger Gott, ich danke dich auch, dass wir auf dich vertrauen können. Und heute geschieht es genauso. Du wirst jeden bestrafen, der gegen dich geht. Und es gibt nur zwei Wege, für oder gegen dich. Unser großer und allmächtiger Vater, gib uns Weisheit, dass wir uns prüfen mögen, wo befinden wir uns heute? Sind wir für dich oder sind wir gegen dich? Lass uns wirklich stille werden vor dir und auf dein Wort hören. Amen.